Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bereits bei Folge 33 angekommen und nehmen auf am Mittwoch, den 22. Januar um 9 Uhr abends. Gi, mit was werden wir uns heute beschäftigen?
Als Schwerpunktthema diskutieren wir heute über die sinkende Zahl aktiv investierender VCs in Europa. Und als Transaktion der Woche haben wir die Series A von Kyan Health auf dem Programm.
Sehr gut. Zuerst kommen wir zu den News der Woche. Das WEF findet wieder einmal statt. Viele der führenden Manager, die zum jährlichen Treffen globaler Entscheidungsträger und Trägerinnen nach Davos reisen, haben zunächst an Trumps Amtseinführung am Montag in Washington teilgenommen. Habt ihr sicherlich gesehen. Auf der Liste der 3000 Teilnehmenden stehen in dieser Woche in Davos unter anderem die CEOs von Uber, Salesforce und Pfizer. Unter den Staats- und Regierungschefs werden auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der argentinische Ministerpräsident Javier Milei auf der Bühne stehen. Eine vom WEF im Vorfeld der Veranstaltung durchgeführte Umfrage unter 900 ExpertInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik hat ergeben, dass die Risiken eines wirtschaftlichen Abschwungs oder einer steigenden Inflation im Vergleich zum letzten Jahr stark zurückgegangen sind. Die potenziellen Auswirkungen von Trumps versprochenen Handelszöllen geben jedoch Anlass zur Sorge. Heute, glaube ich, hat er bekannt gegeben, auf chinesischen Importen 10% zu erreichen, genau. Und die Umfrage ergab, dass die geoökonomische Konfrontation, wie es die Financial Times gestern formuliert hat, nun als eines der größten Risiken für die nächsten 2 Jahre angesehen wird. Frage an meinen Expertenkollegen an dieser Stelle mit der Bitte um eine kurze Antwort. Denkt ihr, Trump wird für die Weltwirtschaft insgesamt positiv oder negativ sein?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, für Amerika selbst kann es schon positiv sein, was er da angestoßen hat, aus meiner Sicht. Auch wenn das Hochgefühl und der ganze Hype auch sehr, sehr schnell umschlagen kann, wenn man sich leider anschaut, was die Herren sich da so leisten. Aber für die Weltwirtschaft insgesamt bin ich da jedoch weniger positiv gestimmt. Mir müsste mal jemand ehrlich gesagt erklären, wie von einer der größten Volkswirtschaften der Erde auferlegte hohe Importzölle sich auf der globalen Ebene positiv auswirken sollen. Das habe ich noch nicht verstanden und ich sehe es einfach nicht.
Ja, ich sehe das auch ähnlich wie du, Maximilian. Für Amerika könnte Trump wirklich für den Start zumindest einen sehr positiven Effekt haben. Wir haben ja bereits gehört, dass SoftBank und OpenAI in den nächsten 4 Jahren 500 Milliarden in KI-Infrastruktur in den USA investieren wollen. Und dabei hilft auch der Abu Dhabi Staatsfonds MGX bei der Finanzierung mit. Also durchaus spannend für Trumps America First. Aber who is second? Und ja, damit die Weltwirtschaft positiv davonkommt, muss es ja mehr als einen Gewinner geben. Und ob das wirklich mit Trumps Politik funktionieren kann, das sehe ich heute noch nicht. Und darum sehe ich auch eher schwierige Zeiten für die Weltwirtschaft vor uns. Aber hey, let's see. Trump ist fangs 100 Stunden oder so im Amt und es ist schon einiges gegangen und die Welt dreht sich noch ganz viel, bis die 4 Jahre dann wieder durch sind.
Ja, also ich sehe persönlich schwarz für Europa. Also wenn Trump so weitermacht, ich meine 500 Milliarden, wir bringen es nicht mal zustande, ein 5 Milliarden Paket zu realisieren und er gibt schon mal Vollgas. Und es geht hier nicht um America First, es geht hier um American Alone. Und wenn das so weitergeht, bin ich sehr, sehr skeptisch für Europa. Die NZZ wird morgen Donnerstag eine Schlagzeile haben, die heißt, was will er überhaupt erreichen mit Stargate? Und schon nur, dass die NZZ diese Frage stellt, finde ich eigentlich skandalös. Wir sollten viel mehr der Frage nachgehen, was können wir in Europa tun, um aufzuholen oder dran zu bleiben. Also ich bin für Europa super, super skeptisch und finde und hoffe, ich muss es so formulieren, ich hoffe sehr, dass ein wirklicher Ruck durch Europa durchgeht und wir uns jetzt zusammenreißen, nicht nur in der Schweiz, auch vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Ländern und jetzt versuchen, da dran zu bleiben, weil es gibt auch Möglichkeiten, es gibt auch Chancen. Also man ist ja nicht ausgesperrt, man kann diesen Drive, der aus den USA kommt, auch mitnehmen, hat man jetzt auch in Davos in verschiedenen Gesprächen immer wieder gehört, aber man muss ready sein, man muss willing sein to catch up und dort bin ich einfach, wenn ich im Moment sehe, wie sich da, welche Aussagen gemacht werden, bin ich da eher skeptisch. Also muss noch einiges passieren. Bleiben wir bei Trump, bei der zweiten News. Der seit Montag offiziell vereidigte US-Präsident hat jetzt ja die einzige offizielle Trump-Meme-Coin auf der Solana-Blockchain veröffentlicht und damit innerhalb weniger Stunden Milliarden verdient, oder? Und es ist wirklich spannend, ich habe das auch mitverfolgt. Ich dachte zuerst, das ist ein Joke oder es ist nicht echt, aber es war eben dann echt, oder? Und über sein soziales Netzwerk Truth teilte Trump am Samstag einen Link zu einer Webseite, auf der die digitale Münze Donald Trump beworben wurde. Mit einem Klick wurde man auf die Bezahlplattform Moonshot weitergeleitet und konnte dort die Münze kaufen. Und dann ging der Hype so richtig los. Innerhalb weniger Stunden stieg der Donald Trump-Preis von wenigen Cents auf zeitweise $75. In der Spitze lag der Gesamtwert der Coins bei sage und schreibe 15 Milliarden. US-Dollar. Preisfrage an euch. Wer hält ca. 80% der Dollar-Trump-Coins?
Ja, das ist ja Trump mit so einer seiner Organisationen. Und mit dem Coin, da verdient er sich ein goldenes Näschen. Und alle, die ihm Gutes wollen, Fans von ihm und Gamblers, haben halt ein paar Coins gekauft und vielleicht jetzt schon ein bisschen Geld verloren. Und wenn Trump nicht direkt an diesem Coin profitieren würde und die 80% ihm gehören würden, dann hätte er den Coin sicher schon auf X massiv gebasht.
Ja, genau. Also ich habe mal recherchiert, die Organisation Fight, Fight, Fight und damit der Trump-Clan sind die großen Profiteure der Aktion. Das ist ein klassischer Pump and Dump aus meiner Sicht, ein bisschen längerfristiger. Trump und seine Familie haben ja da am meisten profitiert, notabene. Kurz nach ihm hat dann seine Gattin Melania die Meme-Coin Melania gelauncht und die beiden haben also zumindest auf dem Papier wirklich Milliarden mit ihren Coins verdient. Das ist schon höchst bedenklich, zumal Präsidenten eigentlich auch ihre Assets desinvestieren müssen oder auf Eis legen müssen und sich einfach ein paar Milliarden Paper Gains zumindest einzustecken mit einem Meme-Coin, den man nach sich benennt, ist jetzt nicht so richtig die feine Art und ja, schon ein echter Conflict of Interest aus meiner Sicht, ja.
Ja, die NZZ schreibt ja heute, Donald Trump ist der Präsident, der seine Bürger abzockt. Ich meine, der Coin hat dann 7 Milliarden verloren innerhalb kurzer Zeit.
Ja.
Und es ist schon krass, wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich er oder sein Umfeld massiv verdient haben und alle dann Followers dann reingesprungen sind und dann natürlich verloren haben. Also ist schon eine Frage, ist es nun organisierter Finanzbetrug? Ich glaube, in vielen Ländern wäre es das, aber Trump hat nichts zu befürchten, denn die SEC wird bald von Kryptofreund und Trump-Freund oder Trump-Anhänger Paul Atkins geleitet und von daher, glaube ich, wird er da ungeschoren davonkommen.
Klar,
glaube ich auch.
Kommen wir zu letzten News und tauchen ein bisschen in die VC-Welt ein. Die VC-Firma Flybridge hat bekannt gegeben, künftig KI für die Verfassung von Investment-Memos einzusetzen. Der Memo-Generator von Flybridge sieht aus wie ein einfaches Webformular. Ich habe mir das einmal angeschaut. Die Benutzerin lädt ein Pitch-Deck und eine Abschrift des Pitches hoch, gibt die Größe der Runde und die Bewertung ein und fügt Links zur LinkedIn-Seite der Gründer und zur Webseite des Unternehmens hinzu. Guy, ist das wirklich die Zukunft in unserer Berufsgilde?
Ja, also vorab, ich habe das Tool auch gesehen und habe da kurz einen Pitch-Deck einer meiner Portfoliofirmen hochgeladen. Und ehrlich gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Die Ansage, die ist nicht, die bestätigt sich nicht. Der Weg, bis sie wirklich so weit sind, dass dann Investment-Memo rauskommt, das man brauchen kann, der ist noch ein langer. Und dementsprechend glaube ich auch, der Weg dahin, bis unsere Gilde, wie du so schön sagst, von KI ersetzt wird, das geht auch noch sehr lange. Ich meine, wir nutzen ja schon viele KI-Tools und freuen uns immer wieder über unsere gesteigerte Effizienz mit neuen Tools. Aber der nächste Schritt sollte hoffentlich mal sein, dass uns die KI eben bei den Recherchearbeiten wie Konkurrenzanalysen und Marktanalysen wirklich unterstützt und uns diese auch abnimmt. Die Tools da finde ich noch nicht ausgereift genug, damit man sie wirklich benutzen kann. Und beim Aufbau der Conviction, also wo wir unsere Überzeugung für ein Investment zu tätigen aufbauen, bis wir da von KI effektiv abgelöst werden, das geht noch sehr, sehr lange. Aber sobald das Menschliche dann wirklich mal rausgenommen wird, dann könnte das doch sein, dass wir abgelöst werden von KI. Also wenn das Menschliche rausnehmen, das heißt für mich, die ersten Firmen sind voll digital. Das heißt, KI-Agenten sind die Gründer und KI-Agenten sind die Mitarbeitenden. Und dort wird auch die KI besser sein, wir einschätzen und in diesem Jahr, dann irgendwann in Zukunft, wird die KI obsiegen.
Wir werden sehen. Maximilian und ich arbeiten an der nächsten Bilanzkolumne, wo wir genau über dieses Thema schreiben. Und ja, könnt euch freuen, der Artikel erscheint in den nächsten Wochen. Und wir haben da einige spannende Feedbacks erhalten von Gründern, von VCs. Und ja, ich war eigentlich positiv überrascht von dem, was ich gehört habe. Ich möchte nicht zu viel verraten an dieser Stelle. Kommen wir zum Schwerpunktthema von heute. Die Zahl der aktiven VCs in Europa ist seit ihrem Höchststand im Jahr 2022 zurückgegangen, und zwar massiv, dass sich die Exits verlangsamen. LPs, also die Investoren auf Liquidität warten, und Startups um jeden Preis Profitabilität über Wachstum stellen. Die Zahl der europäischen VCs, die an mindestens einem Deal pro Jahr in Europa beteiligt sind, ist um etwa 30% von 5.704 im Jahr 2022 auf 4.044 im Jahr 2024 gesunken, so die Daten von PitchBook, die uns hier vorliegen. Den Daten zufolge sammelten europäische VCs im Jahr 2024 rund 21 Milliarden Euro ein, gegenüber 34 Milliarden Euro im Jahr 2022. Maximilian, was ist dein Take dazu?
Ja, in der letzten Zeit wurde schon sehr viel darüber geredet, dass sich der VC-Markt in kleinere, spezialisierte Firmen einerseits und dann auf der anderen Seite große VCs mit mehreren Partnern und immer zahlreicheren, größeren Fonds wie Balderton, Sequoia oder Andreessen aufspalten wird. Ich bin persönlich der Meinung, dass die mittelgroßen VCs mit einem Volumen zwischen 100, sagen wir mal, bis 300 Millionen Assets, Fondsvolumen, echte Probleme haben werden. Diese Meinung vertritt übrigens auch Oliver Holle, und der ist CEO und geschäftsführender Gesellschafter von Speed Invest. Das ist ein österreichischer Frühphasen-VC, der eigentlich sehr renommiert ist. In einem kürzlich geführten Interview, was ich auf Sifted gelesen habe, wenn jetzt ein großer Teil der VCs nicht mal einen Deal pro Jahr macht, dann haben wir wirklich ein Problem aus meiner Sicht. Denn als Investor in diese Fonds wiederum möchte man ja über die Jahre hinweg nicht nur über die Investments in den jeweiligen Fonds diversifizieren, sondern auch über die Vintages, also die Jahrgänge, in denen die Fonds aufgelegt werden und auch ihre Investmentperioden haben. Man macht das ja gerade, um nicht den Markt zu timen, oder? Deswegen investiert man eigentlich jedes Jahr oder alle zwei Jahre über einen guten Zeitraum. Wenn VCs nun aber das Kapital nicht anlegen können und dann Jahrgänge überspringen, dann schlittert man echt in plötzlich ungewollte Klumpenrisiken. Und das ist dann nachher ein Riesenproblem, oder? Aber ja, das letzte Jahr war nicht besonders glanzvoll aus VC-Sicht.
Ja, im Jahr 2024 erwies sich in der Tat das Dealmaking für VCs als schwierig, dass sich im Ökosystem eine Flucht in die Qualität durchsetzte und viele VCs es vorzogen, große Schecks an einige wenige Unternehmen oder Portfoliofirmen auszustellen. Wird sich dieser Trend im 2025 fortsetzen?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Gretchenfrage, und ehrlich gesagt, ja, ich glaube, einige VC-Firmen haben ihr Engagement verlangsamt, während andere zu sogenannten Zombie-Firmen geworden sind. Die verwalten jetzt dann immer noch die aufgebrachten Mittel und kümmern sich um die Portfoliounternehmen, sind aber nicht mehr aktiv an den Geschäften beteiligt. Also ich glaube schon, dass sich der Trend insgesamt fortsetzen wird, wenn man sich das so anguckt. Dies ist natürlich extrem bedenklich, denn ja, wenn Zombie-Fonds die Norm werden, dann ist das ein Thema. Denn die Firmen verdienen es doch eigentlich, dass sich die Investoren aktiv einbringen und mit anpacken. Wie ist denn die Einschätzung in der Schweiz?
Ja, also ich meine, die Verlangsamung im letzten Jahr und die Flucht zur Qualität haben mich ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht. Im 21 und 22 wurden in viel zu viele Firmen investiert, die eigentlich gar nicht VC-Material wären und in die kein VC investieren hätte sollen. Viele davon gibt es nicht mehr und die Portfolios wurden kleiner und dementsprechend investieren die Fonds halt in ihre Top-Portfolio-Firmen mit Double-Downs, um ihnen die Chance zu geben, sich zum Gewinner zu entwickeln, falls sie noch solche Firmen haben. Wenn ich mir jetzt gerade so die Pre-Seed-VC-Landschaft in der Schweiz anschaue, dort, wo sich ja viele VCs darauf fokussieren, ja, da wurde im letzten Jahr in meinen Augen sehr zögerlich agiert, ob schon eigentlich doch einiges an Kapital für die Investments in den VC-Fonds noch vorhanden wäre. Und dementsprechend glaube ich schon daran, dass es die Entspannung, die wir jetzt am Markt sehen, dazu führen wird, dass wieder auch mehr Deal-Aktivität getätigt wird und in mehr Firmen investiert wird, damit der Pool wieder aufgefüllt wird für Firmen in der nächsten Phase. Und dementsprechend wird es eine neue Welle vielleicht auch noch mit neuen VCs geben und einige alte Namen werden sicherlich auch vom Parkett verschwinden, die im 2021, 2022 nicht so gut investiert haben.
Jawohl, also VCs könnten sich in der Tat in Zukunft in der Situation wiederfinden, dass sie eben keine Mittel mehr aufbringen können, zumal LPs ungeduldig werden, weil sie aufgrund fehlender Exits auf Auszahlungen warten müssen. Dennoch sind nicht alle davon überzeugt, dass die Zombie-Fonds-Apokalypse bereits eingetreten ist. Man ist bis heute über wenige Fonds, die wirklich das Handtuch geworfen haben. Viele warten zu und hoffen, dass es in diesem Jahr wieder vermehrt Liquidity-Events gibt und somit Distributionen an LPs, also Investoren, möglich sein werden.
Aber Max, jetzt gib uns doch mal ein paar Insights. Du bist doch bekanntlich Chairman von der Schweizer M&A-Boutique Everstride Partners, die sich gerade auf Tech-Transaktionen in Europa fokussieren. Spürt ihr eine Trendwende oder was ist aktuell euer Barometer im Markt?
Ja, absolut. Das Jahr hat grandios gestartet. Everstride ist aktuell in einige Deals involviert und ist innerhalb weniger Monate von 2 auf 5 FTS angewachsen. Wenn das so weitergeht, haben wir ein großartiges M&A-Jahr vor uns. Um dies abzuschließen, ich denke, die VC-Branche ist definitiv im Umbruch. Einige Firmen setzen sich mit dem Thema Nachfolge sehr aktiv auseinander. Die österreichische VC-Firma Speedinvest hat vor kurzem ihr Management-Team umgestaltet und bei anderen Firmen verlassen Partner die Firma. Der langjährige Partner von Sequoia Capital in Europa, Matt Miller, verließ die Firma, um einen eigenen Fonds mit Schwerpunkt Europa zu gründen. Bei der Berliner VC-Firma Calary Ventures verließen im 24 3 Partner die Firma. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Super. Kommen wir zur Hörfrage von dieser Woche. Und zwar möchte Sebastian wissen, ob sogenannte Redemption Rights, die man in anderen Ökosystemen in den Aktionärbindungsverträgen sieht, vor allem wenn größere VCs oder PEs involviert sind, auch in Europa und in der Schweiz in einem zunehmend investorfreundlichen Umfeld Eingang finden. Er bezieht sich dabei auf einen Artikel in der Financial Times, der am 5. Januar erschienen ist und im Spezifischen auf chinesische Startups eingeht. Mir ist der Artikel auch aufgefallen. Der Artikel beschreibt, wie chinesische Risikokapitalgeber zunehmend harte Maßnahmen gegen gescheiterte Startup-Gründer ergreifen. Durch sogenannte Rückkaufklauseln, so heißen Redemption Rights im Deutschen, zwingen Investoren Gründer, ihre Anteile mit Zinsen zurückzukaufen, wenn spezifische finanzielle Ziele nicht erreicht wurden. Dies hat zu weitreichenden Konsequenzen geführt, einschließlich der Beschlagnahmung persönlicher Vermögenswerte, so die Financial Times, und der Aufnahme der Gründer in nationale Schuldenregister, wodurch sie wirtschaftlich und beruflich blockiert werden. Experten warnen nun, dass dies das Startup-Ökosystem des Landes erheblich schädigt, da die Gründer durch diese Maßnahmen dauerhaft ruiniert werden. Nun, ich kann insofern zumindest eine temporäre Entwarnung geben, dass solche Klauseln bisher in der Schweiz sehr selten sind. Ich konnte im Vorfeld zur Aufnahme mit Wirtschaftsanwalt Michael Bayer von Wenger und Wieli sprechen. Er sagt klar, dass strenge Redemption Rights in der Schweiz bisher nicht im großen Stil vorkommen. Guy, sind dir solche Klauseln schon mal begegnet hierzulande?
Ja, also ich finde, das in Schweizer Deals ist das höchst unüblich und ich habe diese in der krassen Form, wie du sie vorher beschrieben hast, in den Deals effektiv noch nicht gesehen, wo ich mitpartizipiert habe. Hier würde ich natürlich die Founder auf jeden Fall auch auf die krassen Risiken aufmerksam machen, die sie mit Redemption-Klauseln eingehen. Was man hingegen oft sieht, und das ist etwas anderes, das ist, dass Investoren in Wandeldarlehensverträgen bei gewissen Gründen die Rückzahlung des Darlehens fordern können. Das sind zum Beispiel der Konkursfall oder wenn einer der Gründer geht oder sich die Mehrheiten verändern. Und das ist an und für sich ja ähnlich, das Kapital kann zurückgefordert werden. Allerdings ist eben der Unterschied gewichtig. Beim Wandeldarlehen ist die Gegenpartei die Firma und nicht der Gründer als Privatperson. Also muss man hier auch nicht so Angst haben, das als Gründer jetzt zu unterzeichnen.
Maximilian, deine Einschätzung, sind solche Klauseln in Einzelfällen gerechtfertigt?
Ja, also ich glaube, ich teile da auch Gies Sicht. Die Rückzahlung der Darlehen, in Wandeldarlehensverträgen ist schon gerechtfertigt. Redemption Rights auf Einzelinvest-Ebene, wie du vorhin vorgetragen hast, finde ich höchst bedenklich. Da sehe ich ehrlich gesagt die Rechtfertigung nicht. Der Deal im Venture Capital ist doch eigentlich, dass VC-Firmen Kapital in oft frühen Phasen mit einem hohen Risiko Firmen zur Verfügung stellen und dafür eine sehr attraktive Bewertung mit Luft nach oben bekommen. Oder das nennen wir die Upside. Und das Risikomanagement des VCs, das ist halt auch sein Job, selbst passiert dann auf Portfolioebene durch breites Streuen oder eben durch eine hervorragende Due Diligence, wogegen jeden Reifen getreten wird, sage ich mal, in dem Prozess. Aber eigentlich sind VCs ja auch Risikomanager letzten Endes. Und Klauseln, wie von dir eben erwähnt, Max, geben nun die volle Upside für den VC und limitieren den Verlust nach unten extrem. Also du hast plötzlich ein ganz asymmetrisches Risk-Return-Profil und so ein Risikoprofil ist nicht nur illusorisch, sondern auch einfach nicht fair. Und jetzt kann man sagen, hey, gut für die VCs, die haben die harten Klauseln durchbekommen und haben sich da was Tolles gesichert. Die Realität ist doch aber, dass nur solche Firmen solche halsbrecherischen Klauseln oder hanebüchenen Klauseln akzeptieren, die einfach gar keine andere Wahl haben. Und das ist dann wiederum, das sind wahrscheinlich nicht die besten Investments, das ist dann einfach direkt eine adverse Selektion, in die man da rein schlittert. Also Firmen, die einfach keine andere Wahl haben. Und das werden wahrscheinlich nicht die besten Investments. Also long story short, nein, ich müsste selbst wirklich berechtigte Fälle für solche Klauseln konstruieren.
Schön gesagt, Maximilian. Ich hoffe, die Antwort war ergiebig, Sebastian. Sonst melde dich nochmal, damit wir das noch vertiefen können. Streiten wir zur Transaktion der Woche, Guy.
Ja, unsere Transaktion der Woche ist, wie anfangs gesagt, die Series A von Kyan Health. Kyan Health widmet sich einem der großen Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, und zwar der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz. Mit ihrer KI-gestützten Plattform will Kyan einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Mitarbeitenden am Arbeitsplatz wohler fühlen und dadurch eine bessere Performance an den Tag bringen. Und natürlich, dass Ausfälle aufgrund von Burnout, Depressionen und so weiter reduziert werden. Mit ihrem Ansatz will Kyan aber nicht nur das individuelle Wohlergehen der Mitarbeitenden verbessern, sondern Unternehmen aufzeigen, wo sie erhöhte Ausfallrisiken von Mitarbeitenden oder andere Herausforderungen auf personeller Ebene haben.
Ja, das ist ein großes Thema. Ausfälle durch mentale Krankheiten steigen von Jahr zu Jahr und damit auch die Kosten für Arbeitgeber und Versicherungen nicht zuletzt. Wenn das Thema direkt an der Quelle behandelt werden kann, bringt das durchaus einen Mehrwert. Ich habe mir Kyan Health etwas genauer angeschaut. Sie bieten den Mitarbeitenden eine ganzheitliche, durch KI unterstützte mentale Gesundheitsanalyse an. Sie nennen das, glaube ich, KI-GI, oder?
Ganz genau, KI.
KI, genau. Nach der initialen Standortanalyse wird je nach Resultat ein individuelles Programm durch die KI erstellt, das Mitarbeitende bei ihren Themen unterstützen soll. Wenn die Analyse aber aufzeigt, dass weitere Maßnahmen nötig sein könnten, werden die Mitarbeitenden direkt mit dem Ernährungsberater, Mental Coach oder sogar Psychotherapeuten verlinkt, um mögliche Probleme frühzeitig zu behandeln. Nach der Erstanalyse und Behandlung soll KI die Mitarbeitenden langfristig begleiten, damit sie stets die beste Performance erbringen können. Mit den Unternehmen werden dann aggregierte und anonymisierte Datensätze geteilt, damit sie eine datenbasierte Risikoanalyse machen können. Und in einem Cockpit, das sieht ziemlich sportlich aus, können Sie dann sehen, in welchen Geschäftsbereichen oder an welchen Standorten geografisch Maßnahmen notwendig sind.
Ja, das finde ich wirklich eine super Sache, was Sie da machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn die Lösung funktioniert und KI da einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeitenden hilft, diese das auch in der Organisation selbst promoten. Das ist ja heute kein Tabuthema mehr. Wenn einem geholfen wird, dann spricht man drüber. Und somit wird die Software natürlich im Kunden quasi durch Word-of-Mouth-Marketing weiterverbreitet und die Nutzung erhöht. Und damit kann die KI natürlich die Kundenbindung massiv stärken. Maximilian, was hältst du davon, wenn jetzt dein Arbeitgeber so eine Lösung wie Kain Health anbieten würde? Würdest du das verwenden?
Ja, absolut. Also ich finde, dass Kain eine interessante Lösung anbietet und plädiere generell für viel mehr Offenheit mit dem Thema. Ich glaube, das ist wirklich notwendig. Echte High-Performer müssen gecoacht werden. Punkt. Es gibt mir keinen bekannten Top-Athleten, der nicht gecoacht wird, und zwar in allen Bereichen seines Lebens. Und dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass wir im Geschäftlichen jahrelang mit Vollgas eine hohe Performance liefern, aber selbst kein Support-System aufgebaut haben. Also ich finde es extrem wertvoll, und wenn Kain Health da eine gute Monetarisierung findet und ein gutes Angebot, dann umso besser, ja.
Ja, vielleicht auch Kain bei Koyo irgendwann, Max. Aber ja, gehen wir doch zum Geschäftsmodell. Kain Health hat ein subscription-basiertes Geschäftsmodell. Das heißt, die Kunden zahlen pro Mitarbeitende jeweils einen Basisbetrag und können dann auswählen, welche Dienstleistungen in ihrem Paket direkt inklusive sind. Das heißt, ist der Mental Coach, Karrierecoach etc. sind eventuell inklusive, und dann der Physiotherapeut muss man zusätzlich bezahlen oder der ist eben auch inklusive, und das hat dann einen Einfluss auf die Basis. Gefühl pro Mitarbeiter. Also eigentlich ist das Modell ähnlich wie das einer Versicherung, wo man Dinge inkludiert oder exkludiert und dann individuell weiterzahlt. Das Pricing habe ich leider nicht auf Ihrer Webseite gefunden, das haben Sie auch nicht öffentlich kommuniziert. Dafür habe ich mich gestern kurz mit einem der Mitgründer von Kain unterhalten, mit dem Vlad Georgiou. Und er hat mir ein paar Insights zu Kain gegeben, die sonst nicht öffentlich sind. Kain ist aktuell vor allem im Dachraum aktiv und bedient 35 große Kunden. Darunter finden sich beispielsweise OnRunning, Hitachi Energy, Hilti und die Deutsche Börse Group. Aktuell machen sie einen Umsatz von 4 bis 6 Millionen und sie konnten seit ihrer Gründung im 2021 ihren Umsatz jeweils 3x pro Jahr steigern. Da treffen sie also genau die Wachstumszahl, die VCs in dieser Phase sehr gerne zu Gesicht bekommen. Mit der neuen Finanzierungsrunde wollen sie den Break-Even bereits erreichen und in Europa, wo sie noch nicht so viel Konkurrenz haben, stark weiter wachsen. Und Ende 26, wenn es dann opportun sei, könnte eine nächste Finanzierungsrunde aufgenommen werden und für den Schritt in die USA.
Ja genau, wenn wir doch beim Thema sind, lass uns doch die Finanzierungsstory von Kain kurz aufzeigen. Kain Health hat kürzlich angekündigt, dass sie 16,7 Millionen US-Dollar geraced haben. Die 16,7 Millionen sind zusammengesetzt aus einer Seed-Runde von 4 Millionen mit Amplo VC aus Texas und einer 12,7 Millionen Series A mit Swisscom Ventures im Lead. Neben Swisscom haben der auf mentale Gesundheit fokussierte Silicon Valley VC Grey Matter Capital, Natural X Health Ventures, der CVC der Schwabe-Gruppe aus Deutschland, sowie Joyance Partners mit Sitz im Silicon Valley und weltweiten Niederlassungen und einige Business Angels investiert. Diese Runde folgt auf die im kurz nach der Gründung im Sommer 2021 verkündete Pre-Seed-Runde von 1,5 Millionen mit Founderful, die damals bei 7 Millionen Schweizer Franken Post-Money geraced haben.
Ja, zur Bewertung der weiteren Runden können wir hier leider nicht viel sagen, da die Kain Health ihr ganzes Team in der Schweiz und Deutschland hat. Aber die Investments via der Kain Health Inc. also eine Delaware-Holding, getätigt wurden. Das Firmenkonstrukt mit der Holding in den USA und die europäischen Tochtergesellschaften waren scheinbar nötig, damit Cayenne hier die amerikanischen Investoren in der Seed-Runde an Bord holen konnte. Amerikanische VCs investieren halt nach wie vor lieber in US-Firmen und mal schauen, ob sich diese Situation mit Trump 2.0 eher zuspitzt oder die VCs, die ihn ja in verschiedenen Gremien unterstützen, hier etwas Gegensteuer geben können. Aber lasst uns doch mit was Positivem abschließen. Ich finde es super, dass Swisscom Ventures hier wieder mal ein inländischer VC im Lead in der Runde war.
Exakt. Das Thema, dass immer mehr hiesige Startups in den USA gründen, wird eventuell das Schwerpunktthema sein in der nächsten Woche. Heute hat es im Handelsblatt, im deutschen Handelsblatt, eine spannende Story gegeben, dass eben immer mehr deutsche Gründerinnen und Gründer in die USA gehen, um zu gründen. Das ist natürlich für ein Ökosystem katastrophal, wenn die hier ausgebildet werden. Man finanziert quasi ihre Ausbildung und dann gründen sie in den USA und zügeln somit auch das Intellectual Property. Das ist natürlich sehr suboptimal, sollten wir unbedingt versuchen zu verhindern. Das wäre es gewesen mit Burnrate im VC Insider Podcast. Vielen Dank für das Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und eine gute nächste Woche. Take care und tschüss.